Hallo Herr Leising.
Hallo.
Wann haben Sie denn das letzte Mal eigentlich jemanden bewertet? Können Sie das irgendwie festmachen?
Ich kann es nicht genau sagen, aber der aller Wahrscheinlichkeit nach ist das keine 2-3 Stunden her, weil das etwas ist, was wir von morgens bis abends tun, notwendigerweise.
Genau, Sie sagen schon, wir bewerten Menschen eigentlich ständig im Büro, am Postschalter, an der Supermarktkasse oder beim Autofahren vor allem. Das passiert mir auf jeden Fall sehr häufig. Wieso machen wir das?
Die gängige Annahme in meinem Fach ist, dass das sozusagen was evolutionär Vorteilhaftes natürlich ist. Ja, wenn ich nicht anderen Leuten quasi immer mit so einer Annahme begegne, im Prinzip könnten die alles tun, sondern wenn ich versuche, möglichst schnell ein Bild davon zu kriegen, was welche Reaktionen von denen wahrscheinlicher sind und welche unwahrscheinlicher sind. Ne? Das hilft, wird meine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen. Ne? Das klingt jetzt sehr dramatisch. Heute geht es in aller Regel nicht mehr ums nackte Überleben sozusagen, aber darum, ob man irgendwie mit Leuten klarkommt, ob die was für einen tun können, ob man mit denen sich arrangieren kann oder ob die einem eher im Weg sind oder gefährlich werden können, da müssen wir uns auch heute mal ein Bild von machen.
Also doch eher als eine Art Schutzmechanismus auch?
Wenn man es nur vom negativen Ergebnis her denkt, ein Schutzmechanismus, aber natürlich auch die Suche nach Möglichkeiten, ne? Möglichkeiten zur Kooperation zum Beispiel. Also wer von den Leuten in meinem Umfeld ist am ehesten jemand, der mir helfen kann bei einer bestimmten Aufgabe, dann muss ich ihn halt beurteilen.
Und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Ich meine, im Endeffekt kennt man die Person ja nicht, die man da bewertet, zumindest nicht unbedingt. Woran machen wir dann unser Urteil am Ende fest?
Da gibt es eine Reihe von Modellen, also die Psychologie fängt ja gerade eigentlich erst an, zumindest in meinem Bereich, wirklich, quasi so ein bisschen dem Vorbild der Physiker nacheifern, wirklich mathematische Modelle für solche Prozesse aufzustellen. Wobei im Moment meine ich sowas wie seit etwa 20 Jahren. Sie macht es mit so mäßigem Erfolg, würde ich denken. Und viele dieser Modelle postulieren, dass wir natürlich immer erstmal von dem ausgehen, was uns quasi unmittelbar begegnet. Also wir sehen erstmal, wie derjenige aussieht. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Ist der kräftig oder eher schmächtig? Wie ist der Gesichtsausdruck und solche Dinge, die haben am stärksten Einfluss auf unser Urteil am Anfang. Und je mehr wir dann Zeit mit der Person verbringen, desto mehr werden solche Dinge in den Hintergrund treten und dann wird das reale Verhalten, was wir beobachten, von der Person dann eine stärkere Rolle spielen und dann irgendwann auch die Hauptrolle spielen. Das heißt, je länger wir mit jemandem zusammen sind und Gelegenheit hatten, den oder die in verschiedenen Situationen zu beobachten, desto mehr wird unser Urteil davon bestimmt, was diese Person tatsächlich tut, also zu welchen Verhaltensweisen die Person tatsächlich neigt.
Wenn jetzt das Aussehen am Anfang so wichtig ist, welche Rolle spielt denn da vielleicht auch die Attraktivität?
Da bin ich kein Experte. Was ich glaube zu wissen, ist, dass natürlich attraktive Menschen einen Vorteil haben, weil ihnen tendenziell alles Mögliche, was sonst auch noch positiv ist, Intelligenz, Zuverlässigkeit und so weiter, auch noch zugeschrieben wird. Also attraktive Menschen fliegt es in der Regel zu. Wenn ich jetzt mal den Neidfaktor, der ja auch eine Rolle spielen kann, mal außer Acht lasse.
Jetzt sagen Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut, dass Lästern wichtig ist für die soziale Stabilität, dass sich Menschen eben gerne Klatsch anhören, um sich vielleicht auch selbst besser einschätzen zu können, sich besser auch fühlen zu können. Wie sozial ist denn das Beurteilen von Menschen oder wie wichtig für unser soziales Zusammenleben?
Ja, man muss das, glaube ich, auseinanderhalten. Das eine ist einfach, ich bilde mir ein Urteil. So, und was ich jetzt damit mache, also ob ich das zum Beispiel jemand anderem mitteile, ist erstmal eine ganz andere Frage. Ne? Also das Lästern ist ja dann schon der nächste Schritt, dass ich mit jemand anders darüber spreche, welches Urteil ich mir gebildet habe, das ist ja nicht dasselbe. Und ich denke, die Kollegen von Max Planck, ich kenne jetzt die Forschung, auf die sie sich im Detail beziehen, nicht gut, aber die, da geht es vor allem darum, dass man sich sozusagen der gegenseitigen Verbundenheit versichert, indem man gemeinsam über sozusagen so dritte Personen, die halt idealerweise schon gerade nicht da sind, ablästert und sozusagen sich gemeinsam über die stellt und sich gemeinsam als eine Gruppe definiert, die sich von der anderen abgrenzt. Also wir zwei könnten uns jetzt irgendwie darüber unterhalten, was irgendjemand, den wir beide nicht leiden können, irgendwie was der alles verkehrt macht oder so. Und das hat dann unter anderem auch den Effekt, dass wir zwei uns dann einander verbundener fühlen würden, weil wir irgendwas gemeinsam haben und auch einen gemeinsamen Feind vielleicht haben.
Das heißt, wir bewerten eigentlich in unserem Alltag ständig Menschen und beurteilen eben auch nach dem Aussehen und so weiter. Aber wie bewerten wir denn dann? Also sagen wir jetzt einfach, derjenige, der ist gut für mich und derjenige, der ist nicht so gut für mich oder wie findet das statt?
Na, also der Prozess sozusagen, der ist tatsächlich ziemlich kompliziert. Da braucht man ziemlich lange, ich bin gerade damit beschäftigt, sozusagen das dann auch in einer exakten Weise zu modellieren. Aber darum geht es jetzt, glaube ich, erstmal nicht, sondern wichtiger wäre zunächst mal, dass in solchen Beschreibungen von Personen, also solchen alltagssprachlichen Beschreibungen, also wenn ich zum Beispiel sage, jemand ist zuverlässig oder jemand ist nett oder jemand ist heimtückisch oder so, da steckt einerseits drin, was die Person tut, zu welchen Verhaltensweisen diese Person neigt. Und andererseits steckt in aller Regel auch schon ziemlich erkennbar drin, ob das ein Freund ist oder ein Feind von mir. Also ob ich den sozusagen mag oder sehr mag oder gar nicht mag oder eher so ein bisschen skeptisch bin. Das kann man mit einer sehr, sehr hohen Übereinstimmung solchen Begriffen ansehen. Also wenn man sich sozusagen erzählen lässt, wie ist denn der Paul zum Beispiel, ja, sozusagen welche Eigenschaften hat denn der, und dann kriegt man erzählt, wie der ist, dann kann man aus den Begriffen, die der andere verwendet, um den Paul zu beschreiben, ziemlich gut erkennen, wie nah der Paul dem Beschreiber steht.
Wenn ich jetzt den Paul dann bewerten würde, dann würden ja sicherlich auch Vorurteile irgendwie mit einer Rolle spielen, oder?
Naja, wir gehen davon aus, dass sozusagen das Vorurteile halt gerade zu Anfang, wenn ich noch wenig Gelegenheit hatte, um zu beobachten, was der Paul denn so tut in seinem Alltag, dann muss ich mich ja quasi auf Vorurteile verlassen, weil ich ja kaum andere Informationen habe. Ne? Dann weiß ich zum Beispiel, der Paul ist ein Mann. Und Männern schreibe ich bestimmte Eigenschaften zu, die ich Frauen nicht so stark zuschreibe. Und das hilft mir dann, weil es in der Regel so ist, oder nicht in der Regel, aber zumindest doch häufig so ist, dass solche Vorurteile auch einen gewissen Wahrheitskern enthalten. Ne? Also, dass zum Beispiel Männer weniger über ihre Gefühle reden. Das ist zum Beispiel heute noch so. Ne? Ob es das in ein paar Jahren noch so ist, weiß ich nicht, aber bisher ist es noch so. Oder dass Männer zum Beispiel ein Stückchen aggressiver sind, als Frauen das sind. Oder dass Männer zum Beispiel ein Stückchen weniger ängstlich sind. Das heißt, allein wenn Sie mir sagen, wir reden jetzt über den Paul, dann werden bei mir solche Stereotypen abgerufen. Und solche Stereotypen sind eben nicht völlig wertlos, sondern enthalten in der Regel auch einen gewissen Anteil Wahrheit.
Wie ermittelt man denn dann eigentlich, welche Stereotype oder welche Vorurteile in dem Fall dann irgendwie doch zutreffend sind und wo vielleicht auch irgendwie nicht?
Naja, also das ist tatsächlich relativ kompliziert. Da muss man relativ viele Annahmen treffen. Aber nehmen Sie mal das Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass der Paul als Mann tendenziell vielleicht ein bisschen aggressiver ist, als wenn der Paul Paula hieß und eine Frau wäre. Dann gibt es einfach relativ harte Verhaltensindikatoren. Ne? Also der Großteil der Leute, die vor Gericht für Gewaltstraftaten zum Beispiel verurteilt werden, sind halt Männer und keine Frauen. Ne? Also da steckt zum Beispiel ein Stückchen Wahrheit drin. Das heißt nicht, dass der Paul, weil er ein Mann ist, sozusagen ein Mörder ist. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er sozusagen solche Verhaltensweisen so viel unter Druck zeigen würde, die ist ein Stückchen größer als bei einer Frau.
Und das heißt aber konkret einfach, dass Vorurteile gar nicht unbedingt nur was Negatives sind, sondern dass sie auch irgendwie eine Richtung für uns angeben und uns.
Ja, man muss ja irgendwie begründen, wo die Vorurteile herkommen. Also warum haben wir denn sowas überhaupt? Und die naheliegendste Annahme ist die, dass es halt evolutionär zumindest ein bisschen nützlich gewesen ist, solche schematischen Vorstellungen zu haben, die sich festmachen an sowas wie Geschlecht oder auch Alter oder Körpergröße oder Gesichtsausdruck oder auch dem Milieu, aus dem jemand kommt. Ja. Das muss man ganz klar sagen, Vorurteile haben einen schlechten Ruf, weil die häufig verstanden werden als sowas Absolutes. Ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, Männer sind aggressiver als Frauen, dann kann man das so verstehen wie irgendwie, die Männer, das sind die Aggressiven und die Frauen sind es nie. Aber so ist es nicht gemeint, sondern in der Forschung und auch in der Realität, da sind das immer so Unterschiede, die eher so ein mehr oder weniger beschreiben. Ne? Also im Durchschnitt, der durchschnittliche Mann neigt ein Stückchen mehr zu aggressivem Verhalten, als die durchschnittliche Frau das tut. Und das Ausmaß, in dem das der Fall ist, das kann man quantifizieren.
Warum Menschen andere Menschen beurteilen und warum das nicht immer schlecht sein muss, darüber habe ich mit Daniel Leising gesprochen. Er ist Psychologe an der Technischen Universität in Dresden und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leising.
Ja, gerne.